Also wir haben jetzt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich würde dem lieber sagen, das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Aber es ist das Gleiche. Wir haben uns für den Anfang gedacht, dass jedes sich versucht, so ein bisschen zurückzuerinnern. Vielleicht war es gerade heute Morgen im Gottesdienst gewesen, vielleicht ist es schon ein Kerli zurück. Wo habe ich so eine Begegnung gehabt mit dem Vater Gott? Es kann zum Beispiel sein, so ein Bild, man geht in einen frischen Morgen raus, die Sonne ist gerade so am Aufgehen, man sieht Bergkette oder so eine wunderschöne Landschaft. So passiert es mir manchmal. Und dann kann ich nicht anders als Gott danken. Und einfach loben, weil ich das so schön finde, weil mich das so berührt. Das ist, in der Schöpfung draussen ist so etwas. Oder ich kann mich besinnen, als Kind schon, wo ich noch nicht so viel gewusst habe von Gott. Ich war sicher ein Vorschulkind gewesen, ist mein Vater mit mir viel in die Matte hinterher gelaufen. Und hat mich so an der Hand gehabt. Das weiss ich noch als kleines Kind, weil man die Hand so weit auf musste haben. Das spüre ich noch so. Aber dann habe ich so gedacht, es muss etwas Grösseres geben als mein Vater. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber ich bin durch die Matte hingelaufen und dachte, es muss so einen riesengroßen Vater geben, irgendwo. Das war so in meinem Kinderherz, so etwas, wo das Ganze von dieser Welt hat, wo manchmal so zerbrechlich ist, aber irgendwie so die Grösse. Das hat mich angesprochen. Und wir haben gedacht, dass ihr jetzt in eurem Leben sind es vielleicht ganz andere Sachen. Man kann das so bei Musik haben oder man kann das in Stille haben oder so. Aber so ein Bild, versucht euch so ein Bild zu erinnern. Malt nachher so in euren Augen das Bild wieder ein bisschen führen. Wo bin ich dem Vater begegnet schon mal? Oder wenn, das letzte Mal? Oder wo ist so mein Starke?
Gut, ich sage noch etwas zum Sketch, dass ihr daraus kommt. Wir spielen jetzt euch die Geschichte vor. Der Piaggio ist der Vater, Margrit und ich sind je ein Sohn. Und Margrit und ich lesen aber auch abwechslungsweise die Bibelstelle lesen. Also es gibt so ein bisschen hin und her. Und noch zu dieser Markierung. Wir haben hier symbolisch das Haus vom Vater, das Reich Gottes, aufgeklebt am Boden, wo wir als Kind Gottes Berechtigung haben, drinnen zu sein und drinnen zu leben. Und noch näher von der Intimität zum Vater in diesem engeren Kreis. Und ihr werdet sehen, wieso das die zwei Kreise oder die zwei Markierungen da sind.
Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater.
Vater, ich vertraue dir nicht, dass du ein guter Mensch mit mir. Ich habe so viele Pläne. Ich möchte gerne die Welt sehen. Ich möchte auf eigene Faust unterwegs sein. Und ich habe das Gefühl, alles ist etwas Besseres, als ich hier habe. Darum packe ich jetzt meine Sachen. Und ich gehe. Ich möchte gerne, dass du mir meinen Teil auszahlst, der mir zusteht.
Und du mit beiden soll mir das gut geben. Es steht also hier in der Bibel, sie hat mich überrascht und erteilte ihnen das Gut. Nicht nur das. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und auch er fing an, Mangel zu leiden. Schauen wir, was mit dem Mangel macht. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Taglöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss? Ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn, deine Tochter zu heißen. Mache mich zu einem deiner Taglöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater.
Als er aber noch fern war, saß ihm sein Vater und hatte Erbarmen, und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an. Er gab ihm einen Ring an seine Hand, Schuhe an seine Füße, und bringt ihm das beste Festgewand und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein.
Und jetzt würden wir zusammen so in die Freude kommen, für die Freude zu spüren, ein Lied singen, tanzen besser gesagt. Und das würden wir da übergeben und die Stühle noch ein bisschen, damit wir im Kreis kommen und wir tanzen. Und was noch wichtig ist, zum Sagen, dass der zweite Sohn in dieser Zeit zuschaut, wie wir festen.
Hinein mit Tom Humanai, Shell betachen gam Yacha. Hinein mit Tom Humanai, betachen gam Yacha. Hinein mit Tom, hinein mit Tom. Laila, 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 laila. Hine mato, hine mato, lai la lai, lai la lai, la lai, la lai. It's like precious oil flowing down the beautiful.
Dann ist es nämlich so gewesen, dass währenddem die Leute mit dem verlorenen Sohn, der tot war und der wieder zurück ist, haben gefestet und gegessen und gefeiert, ist aber der ältere Sohn auf dem Feld gewesen, und als er heimkam und sich dem Hause näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Und der sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder erhalten hat. Da wurde der Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater ging hinaus und redete zu ihm.
Was soll das sein? Ich habe all die Jahre für dich geschaffen. Ich habe all mein Letztes gegeben. Ich bin nicht das Zeug einfach so verprasseln wie dieser Jungfetzel. Ich habe geschafft, ich habe mir Mühe gegeben, ich war daheim, ich habe zu den Feldern geschaut, dass sie so schön waren. Und für mich hat kein Fest rausgeschaut mit meinen Freunden und Freundinnen.
Der Vater aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Das war der Schluss vom Sketch. Der jüngere Sohn sitzt mit dem Vater in der Intimität. Und der Eltern, bei dem ist nicht sicher, ob er auch wieder zurück ist in die Intimität oder nicht.
Er ist im Haus, aber er ist nicht in der
Intimität. Jetzt haben wir überlegt, wir haben ja übrigens noch aufgeschrieben, was uns im Haus vom Vater alles zusteht.
Also es wäre die Beziehung, die uns zusteht, es ist die Annahme, Vergebung, Gnade, der Reichtum, Zugehörigkeit, Ruhe, Frieden, Freude, Erfülltheit, Intimität ist so das Nachher, man kann das eigentlich nicht so genau beschreiben, das, was eigentlich entscheidet, ob eine Beziehung erfüllend ist oder nicht. Es hat mit einer Nähe, einander Vertrauen zu tun, einander einen Anteil geben von sich. Natürlich die Beziehung entsprechend, mit dem Ehemann ist es etwas anderes als mit einer Freundin oder mit jemand anderem. Aber es hat immer mit dem zu tun, mit Vertrauen und sich können wahrhaftig einander zuwenden. Das ist Intimität. Zufriedenheit, Vollmacht, Autorität, Rechtschaffenheit, Wertschätzung, Liebe. Ich habe vorhin noch gedacht, als ich so am Boden gehockt bin, da der Sohn und euch zugeschaut habe, wie die tanzen. Das hat natürlich auch etwas mit meinem Leben zu tun. Ein Teilbereich, es ist ja nie alles, aber es gibt so Teilbereiche, wo ich weiss, wo ich mich manchmal aussen fühle. Und dann wäre ich froh, wenn ich einen Sündenbock hätte, der die Schuld wäre. Aber ich habe gemerkt, seitdem, dass mir Gott mit seiner Liebe begegnet ist, dass ich eigentlich keinen Sündenbock brauche. Das hat mit Prägungen oder Verletzungen von mir zu tun. Und Jesus zeigt das auf und holt mich wieder in das Haus hinein.
Die Idee ist, dass wir nochmal ein Lied hören und das nochmal ein bisschen wirken und uns überlegen, was das mit uns gemacht hat. Jetzt, ob noch etwas Neues ist aufgegangen, ob noch etwas ist bewusst worden. Was noch ist wichtig geworden und dass wir das näher würden ein bisschen austauschen. Einfach, dass wir neue Erkenntnisse oder neue so essentielle Sachen können sammeln können. Dann würde ich sagen, wenn ich das Lied ablasse und dann tun wir mal zu dritt vielleicht zusammen hocken und ein bisschen austauschen und dann so die wichtigsten Punkte neue Gruppen teilen. Ich möchte einfach, dass pro Gruppe jemand so die Hauptaussagen tut, probieren. Hat jemand gerade etwas Wichtiges, wo man das Gefühl hat, das ist etwas, was ihm neu ist aufgegangen oder was wichtig wäre, zu teilen?
Also mir ist das jetzt gerade, wo mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, wir haben zwei verschiedene Ansichten gehabt mit der Therese und interessante noch. Und überlege jetzt, was ist jetzt wirklich und wie soll ich es jetzt verstehen, Therese? Und zwar das, wir haben gesagt, der Vater hat am Anfang beiden gleich viel gegeben. Und sie hatten die Welle, sie waren frei gewesen. Einer ist geblieben, so habe ich es verstanden. Einer ist geblieben und hat dort weitergearbeitet und der andere wollte gehen. Und dann hat Therese gesagt, dass ich auch überlege, ja, vielleicht ist es ja so. Sie verstehen mich aber tut vom zweiten Sohn, der ist geblieben, weil sie hat es dann mehr verstanden, wie, du tust mich korrigieren, wie eine Bauerei. Der Vater gibt dem einen Sohn das Geld raus, seinen Anteil in Geld, aber der zweite Sohn, der bleibt in der Bauerei und arbeitet weiter. Also, als der andere ist zurückgekommen, hat er vielleicht das Kalb vom anderen Sohn genommen. Dann ist es klar, ist er auch so verrückt. Verstehen. Ist das richtig? Habe ich es so richtig gesagt? Ja. Wir wissen es nicht. Es könnten beide Ansichten sein.
Also so wie es im Text steht, ist ja geschrieben, dass der Sohn, der Jünger, hat der Vater gebeten, gib mir den Teil vom Vermögen, der mir zusteht. Und mit Vermögen war dann wahrscheinlich nicht Geld gewesen, sondern Besitz. Und der jüngere Sohn hat dann alles zusammengepackt und hat sein Vermögen ausgeschreift. In ihrer anderen Übersetzung heisst es, glaube ich, noch, dass er sein Vermögen zu Geld gemacht hat und er ist losgezogen. Also haben wahrscheinlich, so wie ich es verstehe, beide Söhne Vermögen bekommen und der eine hat es zu Geld gemacht und hat das Geld verschleudert und der andere ist geblieben, oder? Wieso? Aber der Vater hat beiden gleich viel gegeben und wir haben es einfach in Form von dem Säckchen dargestellt.
Es lag Fragen offen. Hat der Vater einen Teil noch behalten? Das ist zum Beispiel eine Frage. Hat der Vater sein ganzes eigenes Vermögen aufgeteilt? Dann würde die Version kommen. Also dann hat der ältere Sohn in seinem Gut, hat der Vater vom älteren Sohn ein Kalb noch. Aber das weiss man nicht. Weil es könnte auch sein, dass der Vater einen Teil noch behalten, einfach einen Teil für sich noch quasi behalten und das andere einfach mal gut auf beide Söhne verteilt hat. Das sind so Fragen, die effektiv...
Also klar ist, dass der vom Geschichten so, der ist ein Vater, der gerecht ist. Sonst tut widerspricht, was Jesus dann erzählt. Es hat sowieso alles ihm gehört. Der andere Sohn hat etwas verlangt, wo er grosszügig war, das zu geben. Sie hat können sagen, ja, es ist noch nicht der Zeit, dass du das Zeug überkommst. Also er war gutwillig, er hat gesagt, also, wenn du fragst, dann gebe ich dir. Oder andere hat er nicht gefragt. Also, was mir sehr auffällt, ist in dem einfach das egoistische Gedanken, das noch heute aktuell ist. Einfach Misstrauen gegenüber Gott und ich werde mein Leben leben. Ja, und ich werde das haben, was ich mit mehr Kraft gemacht habe, werde ich überkommen, einfach.
Nur das habe ich sagen, schlussendlich, was also das ist, was hervorragt von der ganzen Geschichte ist, der Vater verzeiht und wartet mit offenen Händen, auch wenn ich Fehler mache. Das ist es.
Ich finde es extrem, die Reaktion von diesem Vater. Er hatte alles Recht gehabt, zu sagen, hey, bist du ein frecher, masslosen Sohn. Das ist über jegliche Kultur, ja, vor Wertschätzung vom... Es war eine mega freche Haltung. Er ist nicht einmal gestorben. Oder jetzt auf uns, auf heute übertragen. Und dann zumal war es nicht minder. Und er hat ihn nicht Leviten gelesen. Er hat ihm die Wahlmöglichkeit, die ja jeder Mensch hat, gelassen. Mit dem Risiko, dass er völlig auf die Nase fällt. Vielleicht sogar nicht mehr lebendig zurückkommt. Also ich finde das... Und eigentlich so ist Gott. Er lädt uns allen 100% die freie Wahl. Wir müssen nichts. Wir müssen überhaupt nichts.
Und es gibt ganz einen anderen Fokus.
Ich denke, wir haben hier zwei Geschichten oder drei Geschichten. Und die eine Geschichte ist der verlorene Sohn, was sonst eben vielleicht nicht gelernt hat. Die andere Geschichte ist die vom unzufriedenen Zweiten, vom älteren Sohn, der eben nie im Seich war. Und darum hat er es gar nicht können geniessen, er hat gar nicht gesehen, was er alles hat. Und dann haben wir noch eine dritte Geschichte, das ist die Ungerechtigkeit. Der Jünger oder der Verlorene hat dann mehr bekommen. Er hat dann gleich bekommen, er hat sie schon alles gebraucht gehabt. Aber so ist eben Gott. Gott ist ja so. Und dort müssen wir eben daran glauben, dass Gott zurückerstattet. Also ich sehe den Vater einfach, sehe ich Gott, oder? Und er hat den Jüngeren mehr bekommen. Aber wir müssen das ja in unserem Leben auch glauben, dass Gott zurückerstattet, dass wir geben, dass wir wieder werden bekommen. Und das wird hier auch so sein, oder? Und der Ältere ist eigentlich der A im Teufel, oder? Der war immer daheim, hat gearbeitet, hat alles gehabt, es ist ihm sehr gut gegangen, aber er hat es nicht gemerkt, er hat es gar nicht gewusst, weil er nie im Seich war. Das ist ein bisschen das, oder? Und der Schlüssel vom Ganzen ist die Vergebung. Oder das ist ja ein riesen Schlüssel, einfach die Vergebung, auch wenn man es manchmal nicht wahrnehmen oder so, muss man es immer wieder sagen. Vergeben, auch wenn es nur mit Wort ist, auch wenn es im Herzen noch nicht ist, aber einfach vergeben.
Ich sehe auch eine andere Ansicht, dass Jesus erzählt das nicht einfach aus Geschichte, sondern erzählt das aus täglichem das Leben, das jeder Mensch gerne lebt, wenn er Beziehung mit Gott hat. Und das, was er gegeben hat an den Jungen, ist ja noch eine Form von dem, was Gott gibt, ist ein Segen. Und wie viele Mal tun wir Segen von Gott bekommen, und noch in den Schweinen werden wir die verschütten. Und das ist ja noch, es gibt eine Realität, die heute aktuell sind, und das widerspiegelt. Wir sagen auch heute, wir haben den Vater im Himmel. Es ist nicht nur der Vater, also der Vater nicht, und wir sind auch seine Söhne. Und mit die kommen manchmal auch, Vater, gib doch die Segen für das. Und manchmal, Gott gibt es, und wir sind auch nicht einmal dankbar, was gibt es, und tun wir gleich in der Schweine, das steht an Stelle der Bibel, wir sollen nicht die Perle der Schweine geben. Und was noch schön ist, wo Gott sagt am Schluss, eigentlich, was mein ist, ist dein. Also das ist etwas, was ihm gehört, gehört uns. Und das ist ganz schön, das zu erleben, oder? Die Liebe vom Vater, dass wir es überkommen, ist nicht unser Eigentum. Eigentlich gehört dazu. Was Gott uns gibt, ist das, was wir überkommen, ist das, was ihm gehört. Und das ist schön, ja.
Mich hat es berührt, eben, wo wir hier aufschreiben, was eigentlich uns alles zugehört, zusteht als Kind von Gott. Wenn wir in dieser Beziehung, in dieser Intimität mit Gott leben und dass wir die Wahl haben, uns zu entscheiden, ob wir wollen, ob wir das in Anspruch nehmen und in dieser Beziehung leben. Oder ob wir uns entscheiden, ich mache lieber mein eigenes Ding, ich wirfe eben die Perlen von Zeugen, ich verschleudere das, was ich von Gott habe bekommen. Ja. Margrit möchte jetzt noch schnell zu dieser Beziehung zu Gott etwas sagen, wie man dort reinkommen kann.
Ja, da vorne, das haben wir gestern zusammen gemacht, noch, dass wir das wie anschreiben. Ich habe es vom Lied genommen. Es gibt im 2. Korinther 3,18, kann man es nachlesen, es geht um das Anschauen von der Herrlichkeit von Gott, von dieser Gegenwart. Also wir können uns nicht mit irgendeiner Kraft verändern, sondern in dem, dass wir sehen, wie Gott wirklich ist, werden wir ins wahrhaftige Bild, das er mit uns gedacht hat, verändern. Und darum ist es auch wichtig, dass wir ehrlich zugeben, wenn wir einen Ort ein falsches Vaterbild haben, weil das prägt uns und unsere Beziehungen zueinander und zu uns selber und zum himmlischen Vater. Und darum müssen wir wieder zurückgehen und wieder anschauen, wie es denn wirklich wäre, dass es nachher in unserem Leben oder in unseren Beziehungen verändert werden kann. Das ist nicht eine Denksache, sondern das ist eine Beziehungssache, die Veränderung. Dass wir merken, dass uns Gott zeigen kann, wie er wirklich ist, und dann spielt es rein. Also ich habe jetzt wieder Ihnen etwas gesagt, was ich heute Morgen gemerkt habe. Mir fällt es jetzt irgendwie schwer, heute den Gottesdienst zu kommen. Toni hat mir die Frage gestellt, freust du dich heute, das zu machen? Und dann habe ich so gesagt, nein, ich bin irgendwie so komisch drauf. Ich weiss nicht, was mit mir ist. Heute in der Gebetszeit habe ich so eine Schwere wahrgenommen. Jetzt weiss ich nicht, ob die Leute das alles nicht gut finden oder ob ich die Schwere mitbringe. Ich habe das noch so zu ihm gesagt, ob mein Misstrauen ist. Und vorhin, als ich da so dahinten gehockt bin, habe ich gemerkt, das ist so mein Bild. Weit, weit unten, nicht da oben, sonst hätte ich schon lange geändert. Mein Bild ist so weit unten, in Familie wird man kritisiert. Also ich weiss nicht, was sie für Bilder hat, ich vielleicht kenne ich. Aber da unten ist jetzt das bei mir so wie aufgekommen. Familie ist so der Ort, wo der kritisiert wird. Das ist natürlich nicht so, Gott ist nicht so. Gott ist nicht der Vater, der uns einfach zuerst mal sagen will, was nicht gut ist. Und es ist auch nicht einmal so, dass ich jetzt sagen könnte, ich bin jetzt manches Jahr da in Christus gemeint, ich bin hier immer kritisiert worden, beileibe nicht, das wäre eine Lüge. Das hat es auch mal gegeben, aber das ist nicht einfach das Gesamte. Oder dass ich jetzt in meiner Familie, wo ich jetzt lebe, mit dem Toni nur kritisiert bin worden, das hat es auch mal gegeben. Ich habe auch, Gott ist nicht ein Kritiker, das vergessen wir manchmal. Der Teufel ist der Vater vor Kritik, immer wieder. Aber wenn wir ehrlich sind, kämpfen wir alle mit dem manchmal. Also habe ich schon mal noch etwas abbekommen, aber andere haben von mir auch abbekommen. Aber das war so meine erste Prägung, die Negativprägung. Und die ist bei mir, das ist nachvollziehbar. Und Gott hat das geheilt in mir und ich kann das loslassen und sagen, nein, das ist falsch. Ich brauche eine neue Prägung, Vater. Familie ist ein Ort, wo ich sein darf, wo ich aufgebaut werde, wo ich auch Korrektur bekomme, wo gut ist, wo zu meinem Besten dient. Es ist gut, wenn mir jemand sagt, wenn etwas wirklich, das soll in Familie geschehen und nicht außerhalb müssen. Das ist gut. Und so Prägungen dürfen ins Licht kommen. Das kann ich jetzt ins Kreuz legen und sagen, Vater, ich brauche dort ein neues Bild. Sonst tue ich bei der ersten Kritik, die jemand von euch zu mir sagt, sage ich, siehst du, Margrethe, so ist unsere Familie, wird man kritisiert. Vielleicht bin ich 18 Mal gelobt worden, aber das Einzige, was ich höre, ist die Kritik. Das sind Prägungen, oder? Und darum ist es so wichtig. Und ich habe gemerkt, nachdem dass mir jetzt da Gottes wieder so ein bisschen neu zeigt vom Vater, habe ich zu Gott gesagt, wo finde ich denn in der Bibel wieder, dass das gestärkt wird? Oder? Das sind so Erlebnisse mit ihm und dann dürfen wir dafür beten. Vater, zeig mir immer, oder Jesus, zeig mir immer wieder, wie es der Vater gut meint. Es ist wirklich jeden Tag begegnet uns Güte von Gott. Das bin ich 100% sicher jedem von uns. Das Entscheidende im Tag ist einfach, ob wir es sehen oder nicht, ob wir es erkennen. Aber die Güte vom Vater, die ist immer auf uns. Immer. Noch wenn es uns schlecht geht. Bei meinem Skiunfall, dort habe ich es realisiert. Ich bin gestürzt, ich bin am Boden gewesen, es hat wahnsinnig wehgetan und ich konnte nicht selber aufstehen. Es hat das erste Mal an meinem Stolz gekratzt, dass ich gewusst, wenn ich jetzt nicht um Hilfe rufe, bleibe ich in diesem Schnee hoffnungslos liegen. Ich habe versucht, mit diesem Ellbogen mehr aufzustellen, aber das ist einfach nicht gegangen. Ja, wirklich, ich muss noch sagen, es ist ja erbärmlich, wie stolz, dass man noch in solchen Situationen ist. Alles versucht zu mobilisieren, für aufzustehen. Ja, einfach nicht können. Und dann habe ich gewusst, jetzt muss ich um Hilfe rufen. Ich habe gewusst, das scheisst die an. Weil die jetzt mir helfen können, die fahren nicht mehr vorbei. Es geht ja ab. Und wenn sie mich hören, sie sind auch wieder runter, dann müssen sie mit den Ski aufsteigen. Ich habe die erste Person gerufen und die ist weitergefahren. Ich habe es eigentlich verstanden. Ich habe schon fast zu Gott gesagt, siehst du, oder? Und dann habe ich gemerkt, ich muss nochmal rufen. Ich habe das Peinlichste gefunden, auf dem Schnee um 10 vor 5 Uhr am Abend, wo jeder heim will, um Hilfe rufen, bitte könnt mir jemand helfen, aufstehen. Und eine Frau hat sich erbarmt in meinem Alter und ist dann das aufgesteigert. Und sie hat mich dann auch sehr erwachsen auf ernst genommen. Das bin ich heute noch dankbar. Ich wollte von ihr nur, dass sie mir hilft, aufstehen. Dann hat sie mich so angeschaut und gesagt, wollt ihr euch nicht gescheiter den Kranken am Telefon, also ich nicht gescheiter anrufen? Dann habe ich gesagt, nein, ich weiss, dass ich es schaffe bis zu meinem Mann. Ihr dürft gehen, ich bin euch dankbar, dass ihr mir geholfen aufstehen. Und sie ist wirklich gegangen und ich sage euch, ich bin ihr noch heute dankbar, dass sie mir ernst genommen hat. Und ich bin auch mit dem Ski, habe den Stecker so unter den Arm genommen, gefahren, vorne im Ecken. Kommt mir den Sinn, dass ich ja in einem Gredouin bin und dass ich ja einen Anlauf nehmen wollte, dass ich den ganzen Weg mal fahren und dass ich ja jetzt keinen Anlauf nehmen konnte, weil ich ja mit drin gestürzt bin. Und dort habe ich zuerst mal gedacht, ich muss nicht Angst haben, Gott ist drin. Ich weiss gar nicht, wie ich jetzt da vorne bekomme. Ich hatte ja keinen Anlauf, ich konnte ja nicht mit den Stöcken helfen. Ich weiss ehrlich gar nicht, wie ich dort vorne bekomme. Und dort habe ich realisiert, Gott ist in dieser ganzen Geschichte drin. Und ich glaube, die Güte, die ist in jeder Situation, versucht er irgendwie dort reinzukommen. Aber es braucht wie unseren Blick, dass man es sieht. Und ein Arzt hat mir die Bestätigung gegeben, warum es eigentlich so ein Geschenk ist, dass ich runtergefahren bin und dass die Frau nicht hat. Er hat mir gesagt, dass ich mit dieser Verletzung gar nicht auf einer Barre liegen konnte, wenn die Schulter draussen ist und das stimmt, man kann nicht flach liegen. Also hätte ich müssen warten, bis der Helikopter kommt und alles. Und das ist kalt und relativ eine lange Sache. Und der Toni war weit unten, weil er den Gredo schon gemacht hatte. Er hat dort einfach gewartet und gewartet oder hat wieder müssen aufsteigen oder schauen, dass sie die Bahn anstellen, dass er wieder raufkommt. Also es wäre alles so viel komplizierter geworden und Gott hat mir einfach die Kraft geschenkt, bis oben die Bahn noch zu fahren. Und ich habe mich auch nicht eine Sekunde besinnen, dass ich die Angst hatte, ich könnte so noch in die Schuhe umgehen. Also Gottes Güte ist wie drinnen, selbst in den dunklen Momenten. Und beim Johannes-Evangelium ist mir noch ein zweiter Schlüssel gekommen. Und ganz am Anfang steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, also hier geht es um Gott. Und das Wort war Gott, also das Wort, Jesus, ist wie Gott, ist ein Teil aus Gott, es geht auch um Gott. Dieses war im Anfang bei Gott, alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis. Ich habe lauter so Sachen jetzt einen Stift genommen und mir im Johannes-Evangelium alle die Sachen von ja anstreichen, was eigentlich über Gott steht. Und das ist so interessant. Ich freue mich jeden Morgen, jetzt dort das zu lesen und das anzustreichen. Es heisst zum Beispiel, er kam in das Seine. Also Jesus ist in die Welt in das Seine gekommen. Eigentlich gehört die Welt Gott. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Und so viele, die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Steht so viel in dem Johannes-Evangelium. Und dass das Leben, die Liebe, dass das Leben ist, Leben. Und das ist das, glaube ich, wo der ältere Sohn, er war zwar im Haus, gewesen, aber dass das Leben ist, das er beim Vater hat, und Liebe, fortwährend jeden Tag, das ist ihm irgendwie verloren gegangen, das Bewusstsein. Ja, ich denke, es ist nicht ein einmaliges Gebet. Vater, jetzt bin ich wieder bei dir, Vater. Es ist ein Prozess in unserem Leben. Dort drinnen immer mehr in das hineinzukommen, was haben wir denn eigentlich bei ihm? Und im Anschauen seines Bildes, sind so zwei Bereiche, wenn wir Gott anbeten, mit ihm beten oder wenn wir im Wort Gottes leben, wo Gott kann wirken und das verändern kann. Er kann so wirken, wenn wir nicht dafür beten, dass wir es im Alltag sehen. Ich kann auch Gottes Liebe in einem anderen Menschen sehen, wie er mir begegnet. Aber ich selber kann schon am meisten mir das Wort hineingeben und im Gebet und in der Anbetung. Und das wünsche ich uns. Jesus, wir sind alle in diesem Prozess. Jedes von uns hat deine Liebe schon geschmeckt und jedes von uns ist noch nicht am Ziel. Danke, dass du jetzt jedes von uns einen Tang nimmst und auf rechte Strasse führst um deines Namens willen. Dass du uns, du willst uns auf deine saftige Weide zum frischen Wasser bringen. Du willst, dass wir mehr und mehr in die Fülle hineinkommst. Und dort, wo wir nicht wissen, wo der Weg durchgeht, dort nimmst du unseren Tang und führst uns. Und du deckst uns den Tisch auch im Angesicht von unseren Feinden und du füllst uns den Becherrand voll, dass wir die Güte von dir können widerspiegeln können in einer Welt, die Hunger und Durst hat und eine Liebe braucht, die satt macht. Danke bist du dran, uns zu begegnen. Amen.
Wir dürfen das alles wirken, mitnehmen im Vertrauen, dass der Geist vom Leben, der Geist von der Wahrheit in unserem weiteren Gehen, in unserem Leben kann manifestieren und dass wir an diesem Thema dranbleiben können. Ich glaube, es ist ein Lebensthema. Und es ist mir so beim Hocken, jetzt geht es so mit dem letzten Wort von Margit, ich glaube, es deckt es wie ab. Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Also, Gott ist gut und er tut Gutes. Auch wenn wir manchmal in den Scherben drinnen sind. Er tut Gutes. Und dann müssen wir festhalten und uns auch stellen, dort, wo wir Veränderung brauchen. Wo wir einfach Gott im Weg sind. Und wo wir mit unserem holprigen, spreissigen Charakter irgendwo sind, in Pampa aussen. Aber er ist ein guter Vater und er will uns nehmen, sein Herz.
From you.